Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen Sie heute mitnehmen auf den Weg in die Zukunft.
In eine Zukunft, in der Menschen kaum noch arbeiten müssen, weil das alles Roboter übernehmen.
In eine Zukunft, in der es keine Banken und Manager mehr geben wird, weil sie durch Software ersetzt werden.
Und in eine Zukunft, in der selbst Architektur vom Digitalen durchdrungen ist.
Den Weg in diese Zukunft wollen wir heute mit Ihnen gemeinsam ein kleines Stück zusammengehen. Wir, das sind Ihre Reiseführer Vera Linz
und Markus Richter, herzlich willkommen.
Und für die Reise zwischen den Haltestationen gibt es Netzmusik, die handverlesen ausgesucht wurde. Allerdings hält uns Time Travel trotz des passenden Namens in der Gegenwart und erinnert uns daran, dass sich manche Dinge, egal wie digital wir leben, vielleicht niemals ändern werden.
Wie zum Beispiel die unerfreulichen Aspekte des Beziehungslebens. Bow Out von Hello Time Travel.
Take it in stride, take it all on the chin. You get annoyed by my dark side, like everyone does. It wears thin. To the shadow boxing ring, I need your comforting.
Breitband Topic.
Es gibt im Netz zwei Hype-Themen, wenn es um die revolutionäre Kraft des Digitalen im Finanzmarkt geht: Blockchain und Crowdfunding.
Blockchain ist eine Technologie, in der Transaktionen von virtuellem Geld nicht in zentral gesteuerten Bankkonten, sondern einer verteilten Software verwaltet werden. Bekannt geworden ist dieses Konzept zum Beispiel durch Bitcoin.
Crowdfunding ist die Möglichkeit, Projekte nicht durch einzelne große Geldgeber zu finanzieren, sondern auf einem Online-Portal eine große Summe von vielen kleinen Geldgebern, die kleine Summen beisteuern, zu sammeln.
The DAO, geschrieben D-A-O, verknüpft diese beiden Konzepte zum größten Crowdfunding-Projekt der Geschichte. Der Gegenwert von ungefähr 150 Millionen Euro wurde von der Crowd, also einer Menschenmenge, zusammengesammelt.
Allerdings nicht in Form von Dollars oder Euros, sondern in Form von Ether, einer Währung ähnlich Bitcoin. Thomas Reintjes erklärt genauer, was dahinter steckt.
Erstens, The DAO.
DAO steht für Dezentrale Autonome Organisation. Das ist es, was The DAO ist. Eine dezentrale autonome Organisation. Eine Organisation, die nur im Internet existiert, nicht in der physischen Welt. Aber The DAO kann ja nicht aus dem Nichts kommen.
I wouldn't call the 4000 people on our Slack nothing. We've been doing this for 6 months, you know.
Stefan Tual verweist auf 4000 Teilnehmer an einem Chatkanal, die zum Beispiel die Website aufgebaut hätten. Das Statement stammt aus dem Podcast The Ether Review von Arthur Falls. Darin erzählt Tual, dass seine Firma namens Lockit selbst als dezentrale autonome Organisation operiert.
Zweitens, Slockit.
Slockit ist ein Startup aus Mittweida in Sachsen und will elektronische Schlösser herstellen, die sich beispielsweise per App öffnen lassen. Damit die Schlösser auch noch funktionieren, falls Slockit pleite geht und seine Server abschalten muss, soll die Steuerungssoftware autonom und dezentral laufen, und zwar in der Blockchain.
Drittens, die Blockchain.
Blockchain-Technik ist die Technik hinter Bitcoin. Die Blockchain ist im Prinzip eine Datenbank. Niemand kann sie abschalten, denn eine Kopie der Blockchain liegt auf jedem Computer, der Teil des Blockchain-Netzwerks ist. Eine der modernsten Blockchains ist die Ethereum-Blockchain. Ihre Währung heißt nicht Bitcoin, sondern Ether.
Viertens, Ethereum.
Eine Besonderheit der Ethereum-Blockchain ist, dass sie nicht nur Daten verwalten kann, sondern auch Programme. Man kann sich Ethereum als einen verteilten Computer vorstellen, der zudem sehr sicher vor Manipulationen ist. Deshalb ist es beispielsweise sinnvoll, eine Software wie die von Slockit, die es erlaubt, Schlösser zu öffnen, in dieser sicheren Umgebung laufen zu lassen. Vertrauen ist dabei quasi eingebaut, sagt Gavin Wood, einer der Entwickler von Ethereum.
We solve the issue of trust by decentralization.
Wir schaffen Vertrauen durch Dezentralisierung, dadurch, dass jeder, der es nutzen will, Miteigentümer des Netzwerks wird und zu dessen Erhalt beiträgt. Und das ist in einem Regelwerk festgelegt.
Fünftens, the DAO. Nochmal.
Eine dezentrale autonome Organisation definiert sich selbst durch ein Regelwerk innerhalb der Ethereum-Blockchain. Entwickler der Schlossfirma Slockit haben den Code ihrer eigenen dezentralen autonomen Organisation zur freien Verwendung ins Internet gestellt. Diesen Code haben die Leute hinter The DAO genommen, um damit ihre autonome Organisation zu starten. Sie soll keine Schlösser öffnen, sondern in Startups investieren. Eigentlich ist The DAO also ein Investmentfonds. Die Investoren des Crowdfundings haben 12 Millionen Ether-Einheiten in den Fonds investiert. Das entspricht 150 Millionen Euro. Die Gegenleistung? Tokens, praktisch Anteile an The DAO und damit Stimmrecht. Unternehmen können jetzt bei The DAO Finanzmittel beantragen. Die Besitzer der Tokens entscheiden, wer Geld bekommt und wer nicht. Werfen die Startups dann Gewinne ab, fließt ein Teil davon in den virtuellen Investmentfonds zurück und damit an die Besitzer der Anteile. Die dazu nötigen Regeln werden in Form von selbst ablaufenden Programmen in der Ethereum-Blockchain hinterlegt.
Sechstens, die reale Welt.
Ganz losgelöst von der realen Welt kann eine DAO dennoch nicht sein. Noch einmal Stefan Tual von Slockit aus seinem Interview mit Arthur Falls.
Wir haben sehr schnell gemerkt, mein Gott, wir können nicht einfach Ether von dieser DAO beantragen und entgegennehmen, weil zum Beispiel das deutsche Finanzamt eine Adresse auf einer Rechnung sehen will. Du kannst nicht einfach 1 Million Pfund auf dein Konto überweisen und sagen, ja, das kommt halt aus der Blockchain. Das wird nicht gut ausgehen.
Die Lösung? Eine weitere Firma mit Sitz in der Schweiz, die als Bindeglied zwischen Realität und Virtualität fungieren soll. So innovativ das Modell dezentrale autonome Organisation, autark von der alten Finanzwelt ist es nicht.
Thomas Reintjes hat uns das Crowdfunding-Projekt The DAO erklärt.
Und was dieses Projekt bewirken kann und welche Risiken und Nebenwirkungen dabei vielleicht auftreten könnten, besprechen wir gleich mit dem Fachjournalisten Friedemann Brenneis. Vorher hören wir vielleicht passenderweise Murphy's Law von Sonbuddy.
Thank you.
Murphy's Law von Sonbody hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur, wo wir uns gerade mit The DAO beschäftigen, einem neuen Crowdfunding-Projekt, das rund 150 Millionen Euro eingesammelt hat.
Ein Crowdfunding-Projekt in zweifacher Hinsicht. Das Kapital wurde durch die Crowd eingesammelt und The DAO soll in Zukunft neue Projekte finanzieren, wenn eine Anzahl bestimmter Nutzer, die in The DAO Geld investiert haben, dafür stimmen.
Sozusagen eine Crowd-gesteuerte Investmentfirma, die zwar ein stattliches Startkapital hat, aber dennoch ein Experiment ist, dessen Ausgang noch völlig offen ist und unklar ist.
Der Fachjournalist Friedemann Brenner ist, der sich unter anderem auch auf seinem Blog The Coinspondent über neue Blockchain-Finanzmodelle wie Bitcoin oder eben The DAO schreibt, hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt.
Und wir haben mit ihm über The DAO gesprochen und wollten als erstes über den Wert des DAO sprechen.
Es wurden ja keine Dollar oder Euro eingesammelt, sondern eben virtuelle Währungen. Lässt sich sicher sagen, welche Summe da jetzt zusammengekommen ist?
Also Dollar selbst wurden nicht eingesammelt, sondern es wurden Token erstellt, die DAO-Token, und die sind aber wiederum auch nur mit Ethereum erstellt worden, einer Kryptowährung, die man meistens mit Bitcoin kaufen kann, einer anderen Kryptowährung, und die wiederum kann man mit zum Beispiel mit Dollar kaufen. Also es ist jetzt schwierig zu sagen, dass das Projekt direkt einen Wert von 160 oder 140 Millionen Dollar hat, sondern ich würde schon sagen, es hat einen virtuellen Wert von 160 oder 140 Millionen Dollar.
Woran liegt es eigentlich, dass dieses Projekt jetzt so erfolgreich Geld eingesammelt hat? Ist das gutes Marketing oder woher kommt es, dass plötzlich so ein Hype entstanden ist?
Gutes Marketing ist auf jeden Fall dahinter. Da sind sehr fähige Leute, die auch Erfahrung haben, Geld einzusammeln im Krypto-Ökosystem. Es gab jetzt schon mal ein großes Crowdfunding mit Ethereum, was damals schon das größte Crowdfunding aller Zeiten war, aber nur 18 Millionen US-Dollar eingesammelt hatte. Es ist aber auch diese Summe, die es letztendlich so erfolgreich gemacht hat. Man muss sagen, dieses Projekt hat irgendwann eine kritische Grenze überschritten, dass man gesehen hat, oder ist ein Crowdfunding-Projekt, das steigt so stark im Wert, in diesem virtuellen Wert, dass immer mehr Aufmerksamkeit sich darauf konzentriert hat. Und dann sind eben immer mehr Leute eingestiegen und haben da auch investiert. Das sieht man auch richtig. Es gibt so einen exponentiellen Anstieg auf einmal in dem Projekt, dass immer mehr Token generiert wurden, also immer mehr Leute Geld in dieses Crowdfunding-Projekt gesteckt haben.
Sprechen wir doch mal über die Investitionen. Jetzt ist das Geld da, die Tokens werden gehandelt. Welche Projekte wurden denn da als Investitionen gleich zu Beginn vorgeschlagen?
Ein Vorschlag ist erstmal gar kein Geld auszuschütten, sondern eine Art Moratorium einzuberufen oder auszurufen und zu sagen, wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, die Probleme zu lösen, die diese DAO hat. Es ist nämlich kurz vor Ende des Crowdfundings ist ein Paper aufgetaucht, was verschiedene Angriffsszenarien skizziert hat. Und da wurde gesagt, lasst uns erstmal doch den Code aktualisieren, auf Version 1.1 upgraden und dann gehen wir weiter da rein, Projekte wirklich zu finanzieren.
Was sind denn da die Bedenken, Gefahren, Sicherheitslücken, die da in diesem Paper beschrieben wurden? Kann man das kurz erklären?
Es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze, spieltheoretische Ansätze, dass gesagt wird, wenn jetzt hier ein Voting stattfindet, ob wir ein Projekt unterstützen oder finanzieren oder nicht, dann ist die Tendenz eher, dass die Leute gezwungen sind, Ja zu sagen als Nein. Oder wenn jemand nicht mitmachen möchte und sein Geld wieder aus der DAO abziehen, dann könnte ihn jemand stalken. Und der könnte zwar das Geld nicht klauen, aber er könnte verhindern, dass ich mein eigenes Geld jemals wieder auszahlen kann. Das ist auch schwer im Vorfeld zu sagen, welche Angriffe stattfinden werden. Aber die Projektinitiatoren haben auch ganz klar gesagt auf ihrer Webseite, das ist ein hochriskantes Projekt. Die DAO kann scheitern, da kann technischer Fehler drin sein.
Wer ist denn bei so einer autonomen, dezentralen Organisation eigentlich verantwortlich, wenn darüber solche Attacken erfolgreich ausgeführt werden oder wenn Geldwäsche stattfindet, Insiderhandel oder Absprachen?
Das ist noch eine Frage, die im Raum steht. Einige sagen, im Zweifelsfall werden Richter, wenn es mal zu einem Prozess zum Beispiel kommt, so lange suchen, bis sie jemanden finden, der verantwortlich ist. Und im Zweifel ist das vielleicht der, der die erste Zeile Code geschrieben hat für diese gesamte DAO. Das ist auch noch eine große Herausforderung für die Rechtsprechung, die ja selbst mit Bitcoin noch eigentlich keine Erfahrung so richtig hat und überfordert ist. Und es ist im Rechtssystem kein Platz für eine Organisation, die keine Verantwortlichen hat.
Jetzt wird hier mal gesagt, die Initiatoren, kann man denn überhaupt wenigstens sagen, wie groß die Personengruppe ist, die dahinter steht, die das vertreibt, die auch dieses Marketing macht, von dem Sie gesprochen haben?
Letztlich kann man nur sagen, es sind nicht mehr als 24.000 Leute, die daran teilgenommen haben, höchstwahrscheinlich weniger. Was auch kritisch ist, ist eine gewisse Konzentration, dass es einige Adressen gibt, die sehr viele Token halten, also die auch größeres Stimmrecht haben. Und wenn man die schon kombiniert, ich glaube, 20% der Stimmen braucht man, um eine Abstimmung einzuleiten. Und die 8 Adressen mit den meisten Token, die würden diese 20% schon überspringen und könnten dann ja schon eine gewisse Entscheidungsmacht herbeiführen.
Aber das ist ja eigentlich eine der grundsätzlichen Ideen einer DAO. Die Erfinder und die ganze Szene, sei es Crowdfunding und auch Blockchain, schreiben sich ja auf die Fahne, alte Strukturen überwinden zu wollen und neue demokratische und transparente Wege finden zu wollen. Es geht also um Demokratisierung von Kapital. Ist denn die DAO da wirklich die Lösung?
Ja und nein. Also die DAO ist in sich total konsequent, dass sie sagt, wir verzichten eben auch auf Risikokapitalgeber. Das ist interessant. Vor ein paar Jahren ging eben Bitcoin an den Start und es wurde gesagt, ja, wir wollen die Banken und zentrale Institutionen abschaffen. Und seitdem haben viele Investoren eben auch in Bitcoin und Blockchain-Startups ihr Geld gesteckt. Und die werden jetzt mit Sicherheit überrascht sein, dass es auf einmal ein Projekt gibt, was sogar sie als Risikokapitalgeber abschaffen will, als zentrale Institution. Was eben, was die DAO inkonsequent macht, ist, dass sie eben nicht diesen Idealen komplett entspricht von Demokratie und Dezentralität, weil es hat sich, und das muss man sagen, es hat sich eine gewisse kryptoökonomische Elite rausgebildet. Es ist nicht leicht, an dieser DAO teilzunehmen. A, wer hat davon im Vorfeld erfahren? Man musste schon wirklich sehr tief in der Bitcoin-Szene drinstecken, um überhaupt die Informationen zu bekommen, dass da so ein Riesenprojekt gerade stattfindet. Und B, braucht es sehr viel technisches Fachwissen dafür, überhaupt da einzuzahlen. Also ich habe selbst versucht, mir diese Wallet zu installieren, mit der man investieren kann in die DAO. Und ich bin gescheitert. Und ich habe den Entwickler davon gefragt, ja, hier kam nur ein blanker Bildschirm. Und er hat gesagt, ja, das ist gar nicht unser Problem. Da ist irgendwie mit deinem Grafikkartentreiber und das lösen wir jetzt auch nicht. Und da bin ich sogar als Fachjournalist gescheitert. Und wer jetzt nicht richtig gut in diesem Thema drinsteckt und mit Kommandozeilen programmieren kann, der ist eigentlich ausgeschlossen auch von der DAO bisher. Und das ist schon eigentlich konterkariert, dass dieses Ideal, dass jeder an diesem freien Geldsystem, was Bitcoin ja initiiert hat, teilnehmen können soll.
Das ist anscheinend eine weitere Ausbildung des Elitismus von Nerds, die sagen, durch Technologie werden wir alles gleich machen, aber letztlich dann nur alleine daran teilhaben können. Das andere ist, es ist halt sehr kompliziert und steckt sehr viel Geld drin und es ist ein Experiment. Trotzdem die Frage, diese ganzen Dinge, die jetzt geschehen, werden die vielleicht doch irgendwann übertragen, etwas, was auch im Alltag Nutzen ist? Kann man das schon absehen?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, in absehbarer Zeit nicht. Es ist, wie gesagt, ein sehr riskantes Projekt. Es konnten nur wenige Leute daran teilnehmen und die haben Geld investiert, was sie durch Glück bekommen haben. Es wird niemand seinen Bausparvertrag da aufgelöst haben und es ist auch schwer, da Geld rauszuziehen als normaler Mensch. Theoretisch kann jeder ja eine Bewerbung einreichen und sagen, ich habe hier ein schönes Projekt, bitte finanziert mich als DAO-Gemeinschaft. Aber A, braucht man dafür auch wieder technisches Wissen und B, ist das, wie gesagt, noch in einem ganz experimentellen Stadium. Und wenn man jetzt bis heute noch nichts von der DAO gehört hat und denkt, ich habe hier eine große Chance verpasst, dann ist das nicht so. Also da wird noch ganz viel Zeit vergehen, ehe solche Experimente, auch wenn sie solche Summen zusammentragen, im Alltag der Menschen ankommen.
Einerseits beruhigend, wir haben nichts verpasst. Andererseits schon sehr spannend, dass mit dreistelligen Millionenbeträgen im Netz experimentiert wird. Friedemann Brenneis war das über das Crowd-Investment-Projekt The DAO. Aber Markus, ich habe so ein bisschen meine Bedenken. Einerseits finde ich, ist es schon so ein bisschen elitär und zum anderen frage ich mich, wie weit das der Öffentlichkeit wirklich zukommt, wenn man sich anguckt, was dann da so vielleicht gefördert werden wird.
Das sind, also finde ich auch den bedenklichsten Punkt, weil man, das sind ja, die investieren alle Geld hinein und dann werden wahrscheinlich nur die Projekte unterstützt, würde ich jetzt unterstellen, die auch wieder Geld abwerfen. Das heißt, das, was Crowdfunding aufmacht, dass halt auch so kulturelle Projekte oder einfach schöne Projekte oder Menschen geholfen wird, stelle ich mir vor, kommen da gar nicht so zum Zug und dann hat man, wird das Elitäre sozusagen nicht mehr auf der Macherseite, sondern auch wiederum, der Mensch muss etwas wert sein, um mitzumachen. Vielleicht brauchen wir doch so eine Art digitalen Kommunismus, aber darüber sprechen wir in der Sendung ja auch noch.
Genau, denn das klingt so ein bisschen neoliberal. Aber nach all dem schweren Finanzgedanken machen wir jetzt mal etwas Leichteres, nämlich Musik. Die Quebecer Vertige singen sehr charmant und im hüpfaffinen Ska-Beat. Beste Grüße an die Frau Mama. Je me suis réveillé un matin avec
avec une petite blonde à lunettes, je filais pas bien, puis j'avais fret, elle avait pris toutes les couvertes, qu'est-ce que j'ai fait, faut que je m'en souvienne, c'est peut-être un rêve réveillant, ouais, mais à la seconde où je m'apprête à partir sans redonner de nouvelles, elle lève la tête, oh, c'est la merde. J'ai dit, ben non, elle dit, ben oui, j'ai dit, t'es qui, elle dit, t'es con, mais bon, faut que je ramasse mes affaires, puis je m'en vais, c'est non plus vite, je m'en mets pas de temps, tu sais, bye bye, mais où l'exit, il faut que je quitte, merci. 2, 3, saluté, maman, saluté, maman, saluté, maman, saluté. Qu'on cherche tout en pensant qu'on la savoure sans trop savoir qu'on se blesse. On se complète, ça se complique. Une histoire sans contexte, on fait le point en bout de l'aigle. Des têtes, pas mieux que mon ex. Ça fait qu'on sauve de l'amour comme les chiens plus de l'est. T'as même prendre le peu de plus que la maîtresse nous laisse. J'pensais que j'avais trouvé l'amour que le destin a fait qu'on se connaisse. Mais j'me suis trompé de jour. Ça me trompe d'adresse. J'suis à bout, j'par la boule fou. J'me pousse comme si je voulais. C'est la fin, y'a rien à faire. Même si je le pouvais, si je le voulais, il me reste plus qu'à prendre mes jambes à mon cou. Il me reste plus qu'à attendre. Saluté, maman, saluté, maman, saluté. Et saluté, maman, saluté, maman, saluté, maman, saluté. Saluté, maman, saluté, maman, saluté, maman, saluté. Et saluté, maman, saluté, maman, saluté, maman, saluté.
Parce que le seul vrai amour qui existe dans ce monde, c'est celui de ta mère. Quand tu cours et tu cours et tu tournes en rond, t'auras toujours ta mère. Les filles viennent et s'en vont, jamais ne resteront, te laisseront par terre. C'est la seule vraie personne qui t'aime dans ce monde. Je lève mon verre à ma mère. Parce que le seul vrai amour qui existe dans ce monde, c'est celui de ta mère. Quand tu cours et tu cours et tu tournes en rond, t'auras toujours ta mère. Les filles viennent et s'en vont, jamais ne resteront, te laisseront par terre.
Breitband. Medien und Meinungen.
Kuratiert und präsentiert von Tim Wiese. Hallo.
Präsentiert,
ja, sehr gut.
Nicht noch umreiten.
Hallo Tim, auch von mir.
Hallo.
Wir haben uns ja hier bei Breitband schon oft mit der Störerhaftung beschäftigt, also dass Betreiber von offenen WLANs dafür haften müssen, wenn Nutzer gegen Gesetze verstoßen, zum Beispiel illegal Songs oder Filme runterladen. Dieses Prinzip sollte in dieser Woche eigentlich abgeschafft werden, damit es hier in Deutschland endlich mehr freie WLANs gibt.
Weit gefehlt, die Änderung des Telemediengesetzes, die der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat, ist angeblich eine Mogelpackung. Das sehen zumindest Kritiker so. Warum?
Ja, dem Geschäft von Abmahnanwälten sei mit der Änderung immer noch kein Riegel vorgeschoben. Zwar genießt in Zukunft jeder Anbieter eines offenen WLANs das sogenannte Provider-Privileg. Das heißt, man muss eigentlich keine Schadensersatzansprüche mehr fürchten, wenn Nutzer das offene Netz für Illegales missbrauchen. Vor kostenpflichtigen Abmahnungen gibt es aber wohl keinen ausreichenden Schutz, denn lediglich in der Gesetzesbegründung ist vermerkt, dass gegen Hotspot-Betreiber keine teuren Unterlassungsansprüche bestehen. Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft erklärt, warum das problematisch ist.
Im Gegensatz zum eigentlichen Gesetzestext ist die Begründung eines Gesetzes für die Gerichte nicht bindend. Und das ist eben eigentlich genau der Kern der Kritik. Rechtssicherheit wird auf diese Art und Weise nicht geschaffen, sondern man schiebt letztlich die Klärung der eigentlich wesentlichen Fragen bei der WLAN-Störerhaftung auf die Gerichte ab.
Und dabei müssen die Gerichte für die Auslegung des Rechts eben nicht einbeziehen, was der Gesetzgeber in die Begründung geschrieben hat. Daraus folgt für Volker Tripp:
Man kann leider, muss ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt niemandem guten Gewissens empfehlen, einfach sein WLAN aufzumachen. Es sei denn, er möchte gerne vorangehen und einen Präzedenzfall durchfechten.
Ein Lob an die Politik gibt es vom politischen Geschäftsführer vom Verein Digitale Gesellschaft dann aber doch auch. Welches das ist, lässt sich im ganzen Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de anhören.
Wenig Lob gab es in dieser Woche aber zum Verhaltenskodex bei Hate Speech, den die EU-Kommission mit Internetfirmen ausgehandelt hat. Klingt eigentlich gut. Was steckt jetzt dahinter?
Hasskommentare oder Terrorpropaganda soll in Zukunft schneller aus den sozialen Netzwerken und Videoplattformen Plattformen verschwinden. Internetfirmen wie Facebook, Google und Twitter verpflichten sich, stichhaltige Meldungen über illegale Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu überprüfen. Dabei ist allerdings völlig offen, was eigentlich stichhaltige Löschungsanträge sind und ob sie jeder stellen kann. Das ist eine Kritik an dem Kodex. Außerdem ärgert sich die Organisation European Digital Rights über die Freiwilligkeit. Die Internetfirmen könnten willkürlich über Löschungen entscheiden. Eigentlich müsse es dafür aber klare gesetzliche Regelungen geben. Außerdem sei es nicht klug, den Unternehmen die Führung bei der Kontrolle umstrittener Beiträge zu überlassen. Dies sei Sache von Strafverfolgungsbehörden.
Vom Hass kommen wir zum versöhnlichen Schluss deiner Medien und Meinungen, Tim, nämlich zur Liebe und damit zu unserem Breitband-Meme der Woche.
Herzen in Regenbogenfarben schmücken seit 2 Tagen die Timelines bei Twitter. Wo kommen die her?
Ja, die Herzchen, die tauchen automatisch auf, wenn Nutzer etwas unter dem Hashtag Love is Love posten. Das haben bereits Hunderttausende aus den unterschiedlichsten Ländern getan. Die Herzchen verbreiten sich rund um den Globus, dazu Bilder von küssenden, händchenhaltenden und einfach glücklichen Menschen. Auch Regenbogenfahnen sind zu sehen. Die Botschaft ist klar, Liebe kennt keine Religion, kein Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Den Ursprung haben die Solidaritätsbekundungen in den USA. Dort hat der Supreme Court vor einem Jahr entschieden, dass alle ein Recht auf Ehe haben. Ein Recht, was es unter anderem in Deutschland immer noch nicht gibt. Deshalb wird dafür heute in Berlin demonstriert und weltweit eben auf Twitter. Und es ist, muss ich sagen, schön zu sehen, wie viele Menschen für die Liebe eintreten, wo man sonst eben auch so viel Hass im Netz präsentiert bekommt.
Und wenn Sie sich das selber angucken wollen, alle Links gibt es zu den Medienmeinungen auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Vielen Dank, Tim Wiese.
Und weiter geht's mit Musik des Londoner Produzenten Tony Morton, a.k.a. Prequel. Er ist ein Retro-Freund, sprich er liebt analoge Synthesizer-Sounds und veraltete Drummaschinen und passt damit perfekt zum Label Stratford CT, auf dessen letzter Compilation erschien Prequels Stück Midnight Sky. Das geradezu schwelgerisch in die Synth-Wellen abtaucht.
Das staatliche Bauhaus wird 100 in 2 Jahren zumindest. Und weil das so ein wichtiges Ereignis ist, beschäftigt sich bis dahin die Konferenzreihe Digital Bauhaus Summit einmal im Jahr mit den politischen Dimensionen von Gestaltung und Kunst, sprich also auch mit der Digitalisierung.
Wir erinnern uns, das staatliche Bauhaus 1919 von Walter Gropius gegründet, brachte etwas völlig Neues in die Architektur. Kunst und Handwerk wurden auf eine experimentelle Weise zusammengeführt mit dem Anspruch, eine neue Formensprache zu schaffen, die der Industrialisierung gerecht wurde. Und bis heute gilt das staatliche Bauhaus als Avantgarde der Moderne. Und deshalb spielt der Einfluss der Digitalisierung auf die Kultur und auf die Kulturproduktion generell auch eine große Rolle.
Der diesjährige Gipfel findet in Weimar statt. Gestern und heute treffen sich dort 150 Designer, Architekten, Aktivisten, Wissenschaftler und Experten der Digitalisierung aus der ganzen Welt. Diskutiert wird selbstverständlich auch über Architektur. Sven Pfeiffer ist Professor an der TU Berlin und er hielt dort einen Vortrag über die neue Rolle des Architekten in einer digitalen Welt.
Aber Architektur und Digitalisierung, wie kann man sich das konkret vorstellen? Katja Bigalke wollte das genau wissen und sie ließ sich das von Sven Pfeiffer auf einem Spaziergang durch Berlin erklären. Abgeholt hat sie ihn in seinem Büro am Ernst-Reuter-Platz, ganz in der Nähe vom S-Bahnhof Zoologischer Garten. Dort steht das Institut für Architektur, ein Flachbau aus den 60er Jahren.
Es geht um digitale Architekturproduktion. Sie haben aber hier in Ihrem Büro noch so ein ganz klassisches Zuhause eigentlich mit Tisch, Arbeitsplatz, Regal, Büchern, auch so ein paar Klappschränke, Sesseln, Fenster.
Ja, dazu muss man sagen, dass dieses Gebäude auch noch aus einer ganz anderen Denkweise, einer ganz anderen Zeit kommt. Hans Scharoun hat dieses Gebäude in den 60er, 70er Jahren geplant. Dieses Büro spiegelt natürlich auch die Strukturen wider, die damals vielleicht hierarchischer waren. Wenn ich mir heute aussuchen würde, wie ich mit meinen Mitarbeitern arbeiten würde, sehe das wahrscheinlich weniger hierarchisch aus. Ich habe hier sozusagen das Chefbüro mit dem Blick nach außen. Meine Mitarbeiter sitzen in Zellenbüros. Das würde wesentlich hierarchiefreier aussehen.
Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wie die Menschen heute so leben. Wir gucken uns hier mal so eine Seite an. Da sind verschiedene Apartments abgebildet, wie sich die Menschen so einrichten. Also so man sieht, es sind schon sehr wertvolle oder wertige Möbel, die sie da haben. Eher auch retro, ja. Also man bedient sich da eher wahrscheinlich so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und was auffällt ist, digitale Technologie ist absolut unsichtbar, obwohl sie sicherlich da ist, ne?
Das ist auf jeden Fall etwas, was sich verstärken wird. Also der Computer wird nicht mehr sichtbar sein. Ich gehe auch davon aus, dass wir Alternativen zu Interfaces wie Computerbildschirmen bekommen, die wesentlich stärker interaktiv sein werden. Das heißt, auch Architekten denken darüber nach, dass man sozusagen mit dem Körper stärker entwirft. Das heißt, man interagiert sozusagen mit einer Kamera, die meine Bewegungen erfassen kann, also die wirklich Bewegungen im Raum erfassen kann und dann kann sozusagen in einen Entwurfsprozess wesentlich stärker in so eine Art von Augmented Reality eingreifen. Das heißt, mir wird sozusagen über die Realität eine andere im Rechner generierte Realität überlagert.
Ich würde vorschlagen, wir gehen mal vor die Tür, gehen wir einmal mal durch Ihr hierarchisches Büro.
Gerne. Dieses Hochhaus hier besteht aus Fertigteilen. Das heißt, da sieht man diese Rippendecken, die schon einen sozusagen mal innovativeren Prozess in den Anfängen untersucht haben. Die sind mit Kohlefaserschalungen entworfen und haben sozusagen schon erste Ansätze von Vorfertigung drin.
Also das könnte man heute durchaus auch so machen, man würde es nur anders herstellen, ja? Man würde es zum Beispiel drucken.
Das würde man vielleicht, sagen wir mal, in 15 Jahren machen. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir das jetzt drucken. Teilweise muss man auch sagen, vielleicht macht es nicht Sinn, alles zu drucken. Es gibt auch noch sozusagen andere Möglichkeiten, gerade über die Materialzusammenstellung. Das heißt, schaffen wir es einfach, neue Werkstoffe herzustellen, die uns ermöglichen, wesentlich schlanker zu bauen oder wesentlich dicker. Also es gibt sozusagen, es befindet sich alles in Bewegung.
Ich würde ganz gerne mit Ihnen einmal mal auf den Platz hier raus, weil das ist ja auch an einem interessanten städtebaulichen Knotenpunkt hier. Dieses Gebäude steht am Ernst-Reuter-Platz. Ein Platz, der ziemlich eindeutig noch die Vision einer Autostadt spiegelt.
Also das entspricht sozusagen einer Planungskultur der Moderne. Sozusagen das Auto als Heilsbringer
das Mobilität bespricht. Und das Auto, also jetzt kommen wir im Bereich der Mobilität an. Das heißt, all das wird sich, glaube ich, verändern. Das heißt, was wir als Auto denken im Moment, wird sich in seiner Funktion wesentlich stärker verringern durch Konzepte des Sharings. Das heißt, das Auto wird wahrscheinlich sich irgendwann mal, na, nicht ganz verflüchtigen, aber sich verändern in seiner Funktion. Dadurch werden sich auch die Städte verändern.
Ist nicht Mobilität sowieso ein Thema, was sich eigentlich was ein bisschen überschätzt ist eigentlich? Weil wir müssen so viele Dinge gar nicht mehr unbedingt vor Ort erledigen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch, also dass ich gerade wenn man sozusagen im Büro sitzt, dass Meetings immer stärker auch über sozusagen Konferenzen, die über Skype funktionieren, gemacht werden, müssen wir gar nicht mehr so viel im Flugzeug sitzen.
Die Frage ist nur, wie kann man die Architektur darauf eingehen? Wir haben nicht mehr die großen Rechner in unserer Wohnung stehen, dafür gibt es natürlich aber riesige Rechner, die irgendwo auf der grünen Wiese stehen und auch eine neue Form der Architektur brauchen.
Genau, das ist ein völlig neues Feld, mit dem wir Architekten uns auch noch gar nicht auseinandersetzen. Das heißt, wie sieht eigentlich so dieser, Rem Koolhaas hat es mal sozusagen diesen Junk Space genannt, also die Fläche, die sozusagen vielleicht unbeplant zwischen beplanten Flächen liegt. Das sind völlig neue Rahmenbedingungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Die kommen sehr, sehr schnell auf uns zu und wir haben noch keine wirklichen Antworten dafür gefunden.
Auch die riesen Lager außerhalb der Städte sind nicht unbedingt architektonische Wunderwerke.
Teilweise sind das wirklich minimierte Stahlkisten, die eigentlich keinen Nutzen haben, außer die sozusagen ökonomische Funktion im Inneren.
Ja, wir enden jetzt unseren Spaziergang hier in der nostalgischen Ecke des Ernst-Reuter-Platzes. Wir sind jetzt gelandet bei Manufaktum, berühmt dafür, eher alte Produkte vertreiben, die häufig auch sehr, sehr teuer sind. Nebenan der Laden Brot und Butter, der sich rühmt dafür, noch mit der Hand, so wie früher, das Brot herzustellen. Das ist eine Entwicklung, die parallel zu dieser ganzen Hightech-Entwicklung in der Architektur und in dem Stadtbild eigentlich stattfindet. Das sieht hier jetzt ganz, ganz anders aus.
Ja, ich glaube,
gehört aber irgendwie zusammen, ne?
Genau, ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Diese Entwicklungen sind unmittelbar miteinander verbunden. Also es gibt so eine fast teilweise skurrile Entwicklung, die auch sozusagen in unserer Kleidung sich manifestiert, in unseren Haarschnitten, also ich sehe mich darin überhaupt nicht und versuche auch sozusagen diesen Optimismus in die Zukunft natürlich in meiner Arbeit auch rüberzubringen. Also ich glaube, wir müssen uns einfach damit aussetzen. Gleichzeitig kann ich es natürlich verstehen, wenn man das Geld hat, dass man es auch für solche Produkte ausgibt. Der Schaden, den man dadurch macht, ist wahrscheinlich relativ gering.
Finde ich, ist ein guter Schlusspunkt für unseren Spaziergang. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Katja Bigalke war das im Gespräch mit dem Architekturprofessor Sven Pfeiffer von der TU Berlin.
Ryan Egbert bzw. Narr ist noch ein ziemlicher Jungspund, hat aber mit seinen ersten Veröffentlichungen auf Soundcloud schon einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Beim folgenden Blue kann man das aber auch sehr gut verstehen. Es ist eingängiger und doch mit einigen Wendungen versehener Chill-Step-Pop. Oder sowas Ähnliches. Thank you. Nar zusammen mit Virgio Blue hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Wir haben gerade über die Bauhaus Summit in Weimar gesprochen, wo nicht nur über digitale Architektur gesprochen wird. Thema ist dort auch das Gedankenexperiment eines Luxury Communism. Dabei geht es um die Utopie einer Gesellschaft, in der automatisierte Industrien und intelligente Computer nicht ausschließlich der Bereicherung weniger dienen, sondern in der alle gleichermaßen profitieren.
Und zwar einmal dadurch, dass technologische Entwicklungen die Menschen von der harten Arbeit in einfachen, schweren Tätigkeiten befreien, aber auch zum anderen dadurch, dass Reichtum anders verteilt wird. Wie wollen wir leben? Wie sieht eine Gesellschaft der Zukunft aus? Was bedeutet es, wenn die Arbeitsstrukturen, wie wir sie bisher kennen, aufhören? Und vor allem, was kommt als nächstes? Das sind die Fragen, die dahinter stehen.
Wir wollten jetzt natürlich genau wissen, was ist dieses Konzept des Luxury Communism? Was enthält das eigentlich? Denn Luxus und Kommunismus, das passt doch auf den ersten Blick nicht so zusammen.
Und darum haben wir den Philosophen und Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich gefragt, was denn eigentlich mit Luxury Communism gemeint ist.
Die Idee meint, dass wir nicht nur einfach einen Kommunismus und Rechte für Arbeiterklasse und sonst was fordern sollten, sondern gleichzeitig einen, in dem alle Güter, von denen wir genug haben, auch verteilt werden, und zwar auch luxuriöse Güter. Dass wir praktisch fordern können, in einem sehr wohlhabenden Kommunismus zu leben und nicht in einem, der von Planwirtschaft und Mängelwirtschaft und sonst was geprägt ist. Als so eine Art, wie soll man sagen, erneuerter linker Utopieentwurf für eine digitale Zukunft.
Aber was genau ist das Digitale daran?
Das Digitale daran ist natürlich, dass, wie soll man sagen, trotzdem die Güter noch von irgendjemand hergestellt werden müssen und im Zweifelsfall von Robotern. Beziehungsweise, dass die Idee mit dabei ist, dass wir eigentlich möglichst wenig arbeiten sollten, also möglichst viel Arbeit den Maschinen überlassen sollten. Das ist ein bisschen neu. Normalerweise hat man es ja immer so, dass die Linken gerade Wert drauf legen, dass Arbeit erhalten wird und dass der Arbeiter ganz wichtig ist. Das ist also auch ein Kommunismus, wenn man so will, ohne Arbeiter.
Trotzdem mal genau nachfragen, ist das so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, wo also ein Minimum für ein Minimum gesorgt ist, dass jeder überleben kann, aber trotzdem ist noch Arbeit notwendig? Oder ist das schon diese Star Trek-Utopie, wo eigentlich niemand mehr arbeiten muss, weil für alles ist schon gesorgt und jeder darf alles haben?
Das ist so ein bisschen eine Mischung von allem. Also alles muss ineinander laufen und zwar auf die richtige Art und Weise, damit das zustande kommt. So schreiben jedenfalls Nick Sernicek und Alex Williams in ihrem Buch Inventing the Future. Und die sagen, wir brauchen 4 Punkte. Wir brauchen die Automation, also Übernahme der Arbeit durch die Computer. Wir brauchen daraus folgend natürlich auch die Reduktion der menschlichen Arbeit, möglichst wenig arbeiten, also 2-Stunden-Tage oder sowas. Wir brauchen Basic Income auch mit dazu. Und also wir sollten auch von unserer eigenartigen Arbeitsethik runterkommen, nämlich von dieser Idee, dass wir uns nur durch Arbeit selbst verwirklichen.
Ist denn Arbeit in diesem Sinne wirklich an Geldverdienen geknüpft? Denn irgendwas Sinnvolles muss der Mensch ja den ganzen Tag über tun. Viele Menschen identifizieren sich ja über ihr Tun oder eigentlich alle.
Ich glaube, dagegen haben die jetzt nicht direkt was. Die sagen halt nur, dass diese notwendige Arbeit, die Arbeit, zu der man quasi genötigt wird, dass man die loswerden muss. Wie die anderen dann bezahlt wird, ist wieder eine andere Geschichte, die jetzt nicht so sehr interessiert. In dem neuesten Buch geht es ihnen dann sehr darum, wie man das politisch durchsetzen kann. Das ist natürlich die andere Frage, an der ganz viel hängt. Und im Augenblick sieht ja danach gar nichts aus.
Ich wollte gerade fragen, also weil die Produktionsmittel besitzen, also die Maschinenparks und die Roboterhallen, dass diese die einfach aus der Hand geben, das scheint ja doch sehr utopisch. Es gibt ja zum Beispiel Vorschläge, wie Roboterarbeit sollte sozialversicherungspflichtig sein. Gibt es überhaupt irgendeine Idee, wie dieser Übergang in diese luxuriöse kommunistische Gesellschaft vonstatten gehen soll?
Also erstmal zur Gegenwart zurückzukommen. Natürlich haben wir die eigenartige Lage, dass mit immer mehr Leuten immer mehr Zeug hergestellt werden kann, dass die Computer aber nicht als Käufer auftreten. Das merken wir ja schon überall. Und zu dem Übergang, bis jetzt war es immer so, dass wir an den Rändern der Maschine weitergearbeitet haben. Und dieses Mal, sagen sie, wird es anders sein, weil an den Rändern der Maschine keine Arbeit mehr übrig ist. Aber das würde ich schwer bezweifeln. Wenn man sich so Wertschöpfungsketten wie Turnschuhe anguckt, die eben alle gleich praktisch von der Produktion her null kosten, dann aber trotzdem eine Wertschöpfungskette drumherum wächst, sozusagen in der Werbeindustrie und in sonst was. Diese Wertschöpfungsketten werden wir noch eine ganze Weile haben. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres von Maschinen übernommen wird. Und dann haben wir auch den ganz normalen Kapitalismus drumherum, gegen den die nun nichts haben. Deswegen würde ich es nicht unbedingt Kommunismus nennen, es sei denn eine gewisse kommunistische Rhetorik.
Das heißt, es wird so, dass die Roboter und die Computer sozusagen die körperliche Arbeit und vielleicht die leicht maschinisierbare geistige Arbeit übernehmen, aber dass der Mensch immer noch ein Geistesarbeiter sein wird im weitesten Sinne, also sowohl kreativ als auch in anderen Sachen.
Nein, das dezidiert nicht. Also natürlich haben wir die Roboter, aber wenn ich von Roboter spreche, meine ich auch Software. Also wir könnten dieses Interview Das könnte ich ohne weiteres auch mit zwei Maschinen führen. Also nee, gerade die intellektuelle Arbeit, die wird auch zum Teil ersetzt. Ich glaube eben nicht so vollständig, wie die sich das vorstellen.
Das heißt, Sie hatten das Modell nicht für so realistisch, oder worin besteht Ihre Kritik an dieser Idee?
Also gibt es so mehrere Kritiken. Einerseits glaube ich, dass es die bestehenden Ungleichgewichte im System eigentlich erhält. Das zweite Mal glaube ich, dass die Arbeit nicht so ganz vollständig wegfällt, dass Sie da ein bisschen überoptimistisch sind. Und das dritte Mal glaube ich, dass es, wenn man das radikal durchdenkt, dann natürlich dahinter noch eine Utopie gibt, dass wir unsere Wirtschaft ohne Geld organisieren, dass das Geld also selber ein relativ mangelhaftes Verteilungsmedium ist, was dann durch Algorithmen ersetzt werden wird. So weit gehen sie gar nicht, obwohl das eigentlich in ihre Ideen auf irgendeiner Ebene auch reinpassen würde. Grob zusammengefasst, von der Richtung her halte ich den Ansatz für gut und die Details kann man diskutieren.
Genau, das klingt so. Es ist eigentlich eine schöne Idee, aber die Umsetzung ist sozusagen noch mangelhaft oder hat zumindest so große Haken, dass daran umkippen könnte. Haben Sie ein anderes Modell, was vielleicht realistischer sein könnte? Ein Entwurf für eine postkapitalistische Gesellschaft?
Wir sehen ja, was mit Realismus rauskommt in den letzten 20 Jahren Sozialdemokratie, wenn man so will, also gar nichts. Und ich teile die Ansicht unbedingt, dass es darum geht, Utopien zu entwickeln, die über den gegenwärtigen Zustand rausreichen und die kommende nachindustrielle, künstliche Intelligenzrevolution mit einbeziehen. Das teile ich unbedingt. Also jetzt meine persönliche Meinung nach, glaube ich, dass es nicht so eine Ersetzung gibt. Erst kommt das eine und dann kommt das andere. Ich glaube vielmehr, dass es eher so sein wird, dass ein neues System das alte praktisch von innen aushöhlen wird, viel eher. Und dass die Ersetzung fast so stattfindet, dass man sie auf eine Art und Weise gar nicht merkt.
Der Philosoph und Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich zum Konzept des Luxury Communism, Markus. So, wir sind am Ende der Sendung. Zeit für ein Fazit. Hast du das alles jetzt, was wir gehört und besprochen haben, als Utopie oder vielleicht auch als Dystopie empfunden?
Also ich finde tatsächlich den Gedanken tröstlich, dass es als optimistischer Ausblick verstanden werden kann, aber in meinem Kopf zeichnet sich deutlicher die Dystopie ab. Also am Anfang haben wir über The DAO gesprochen, dieses Software-Ding, wo Geld verwaltet wird, und so jetzt mit dem Luxury-Kommunismus, wo man auch die Schattenseite sehen kann, ist also eine kleine technisch versierte Elite schiebt sich Geld zu und lässt alle anderen außen vor, und gleichzeitig sozusagen gibt es ja immer so zwei Utopien, wenn die Roboter alles arbeiten, nämlich es gibt so Superreiche und dann viele Leute arbeiten in oder leben in Slums, und dann gibt es so dieses Star Trek-Universum. Aber ich finde, es tendiert heute so ein bisschen in diese dystopische Ecke, dass man dachte, das Geld wird immer zentral an einer Stelle gesammelt und der Rest bleibt außen vor. Ich entschuldige mich für meinen Pessimismus.
Ja, ich bin optimistisch so verhalten, weil es ja immer auch Tendenzen zur Dezentralisierung gibt, also Gegentendenzen, und solange man darüber so intensiv nachdenkt, wie jetzt auch Stefan Heinrich dem gehört haben, bin ich irgendwie guter Dinge, dass da auch was Positives entstehen kann.
Was positiv Praktisches für die Gesellschaft?
Genau.
Wir werden sehen und nächste Woche an dieser Stelle wieder drum berichten. Hier gibt es erstmal die Nachrichten nach Rang 1 mit André Momo.
Ja, und Vera Linz und
Markus Richter
sagen Tschüss. Und zum Schluss noch ein Stück Netzmusik, und zwar von Kilohertz aus Miami und dem zwischen IDM und Future Beats hin und her hüpfenden Instrumentalstück Jar of Hearts.
Tschüss.
Tschüss.